Johannes 14, Abvers 1. Dort sagt der Herr Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt, und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen.
Ein ganz herzlicher Gruß in besonderer Weise geht von hier an meine Frau. Ich hoffe, ich schaue jetzt so in die Kamera, dass du mich siehst. Bettina, sie ist ja krank zu Hause, aber ich gehe fest davon aus, dass sie jetzt im Livestream dabei ist. Und ich persönlich, aber auch die ganze Gemeinde grüßt dich ganz herzlich. Nun, ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Nicht erschrecken, sondern glauben und Vertrauen. Und wenn wir einmal drüber nachdenken, Johannes Evangelium ist ja ein sehr bekanntes Evangelium, das muss man so sagen, weil vieles, was so Säulen des christlichen Glaubens sind, finden wir im Johannesevangelium, wobei das ganze Wort Gottes, jeder einzelne Buchstabe, jedes Komma, jeder Punkt ist von großer Wichtigkeit, von außerordentlich großer Wichtigkeit. Das muss natürlich hier dann auch gesagt werden. Wenn wir einmal überlegen, welchen Vers aus dem gesamten Johannesevangelium hören wir im Allgemeinen am häufigsten aus dem gesamten Johannesevangelium, dann fallen uns da so Verse ein wie Johannes 3, Vers 16. Wer weiß, was da steht? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist ein ganz, ganz außerordentlich wichtiger Vers. Johannes 14, Vers 6 haben wir gelesen. Wer weiß, was da steht? Ist ja mitgelesen worden. Ich bin der Weg, sagt der Herr Jesus, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Außergewöhnlich stramme und starke Verheißungen und Verse im Johannesevangelium. Und diese beiden Stellen, das sind ja nur zwei Stellen, aber diese beiden Stellen gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich zu den meistzitierten Bibelstellen des gesamten Johannesevangeliums. Aber auch dieser erste Vers, den wir heute gelesen haben, der hat es in sich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es ist zum Beispiel eine ganz bedeutende Aussage darüber für Menschen, die immer noch Probleme haben mit der Gottheit Jesu. Weil es ist ja eine Tatsache, dass der Herr Jesus in der gesamten Schrift nicht einmal persönlich gesagt hat: Ich bin Gott. In dieser Form hat er es nicht gesagt. Aber es gibt wirklich eine Menge konkrete Aussagen, die das wirklich beweisen, dass der Herr Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott, auf der Erde wahrer Mensch und wahrer Gott war, und jetzt ist er wahrer Gott, Teil der Dreieinigkeit. Und auch hier, wenn es gleich im ersten Vers heißt: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir glauben nicht an zwei Götter. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und er sagt, führt ja dann später aus: Ich und der Vater sind eins. Und er sagt dann auch zu Philippus: Philippos, ich bin schon so lange Zeit jetzt bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt. Er spricht hier nicht als der Mensch Jesus, sondern er spricht hier als Gott. Du hast mich immer noch nicht erkannt. Und dann sagt er ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, der sieht das Wesen, aber auch die Vollmacht des Vaters. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Nur Gott konnte die Wunder tun, die der Herr Jesus als Messias getan hat. Sing, Jesus Christus zu seinen Erdenzeiten, wahrer Mensch, wahrer Gott und jetzt wahrer Gott. Euer Herz erschrecke nicht, ihr Lieben. Es gibt viele Dinge, die uns auch als Christen erschrecken, wo wir richtig zusammenfahren. Aber dennoch, sagt der Herr Jesus, erschrecket nicht. Und wenn wir diesen Text genau aus dem Urtext heraus betrachten, dann sollten wir besser sagen, ihr habt es nicht nötig zu erschrecken. Ihr müsst nicht erschrecken. Und dann erklärt er uns ja auch deutlich, warum wir nicht erschrecken müssen. Nun, wenn wir uns diesen ersten Vers dann noch einmal genau anschauen, dann können wir da auch zwei weitere Punkte deutlich daraus erkennen. Wir hören und reflektieren diese Worte, also nochmal, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Dann reflektieren, wir hören und reflektieren diese Worte nur selten in diesem gesamten Kontext, das heißt in der Gesamtheit. Und selbst Menschen, die gläubig sind und die regelmäßig zur Gemeinde gehen, die würden sich etwas schwer tun, wenn sie gefragt werden würden, erzähl doch einmal, wann der Herr Jesus diese Worte aus Vers 1 gesagt hat und was kurz vorher und was danach geschehen ist. Das müsst ihr einfach auch lesen, um zu wissen, die Tiefe dieser Worte. Einfach mal Kapitel 13 lesen und auch Kapitel 15 lesen, dann könnt ihr viel besser diese Aussage verstehen. Erschreckt nicht, ihr habt es nicht nötig zu erschrecken. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn ihr dazu Kapitel 13 und Kapitel 15 liest, ergibt das einen wunderbaren Erkenntnisstand. Nun, wir Menschen neigen ja dazu, diese Worte so zu hören und zu lesen, als ob sie ausschließlich jetzt nur direkt zu uns gesprochen worden sind. Aber natürlich dürfen wir das auch und sollen wir ja auch annehmen. Aber wichtig ist doch, das, was der Herr Jesus hier sagte, erschreckt nicht, glaubt an mich und glaubt an Gott, das ist sicherlich für uns wichtig, aber der Herr Jesus hat es ja erst einmal zu den Aposteln damals gesagt. Er hat es erst einmal zu den 12 Aposteln, die er erwählt hat, gesagt. Wir dürfen das natürlich auch heute für uns in Anspruch nehmen, aber um das besser zu verstehen, diese Aussage, müssen wir wissen, dass er sie erst einmal zu den Aposteln gesagt hat. Und wir würden gut daran tun, das nicht zu übersehen. Dort im Obergemach hat er zu den Aposteln viele, viele Dinge gesagt, die sie für den späteren Zeitpunkt nicht nur geprägt haben, sondern sie auch zugerüstet haben, damit sie eben später nicht erschrocken waren, wenn ihnen Dinge in besonderer Weise begegnet sind, wo also der Mensch ohne Gott zusammenzuckt und erschreckt und vielleicht sogar die Nerven verliert. Und in diese Situation waren sie ja auch gekommen. Deswegen, der Herr Jesus hat diese Worte ja nicht umsonst zu ihnen gesagt. Und hier ist wirklich noch einmal das Grundprinzip, um Gottes Wort in der Tiefe zu verstehen, dass wir, wenn wir die Bibel und besondere Abschnitte der Bibel, wenn wir sie lesen und in der Tiefe verstehen wollen, dann ist es wichtig, immer wirklich mitzubedenken, was war vorher passiert, was ist nachher passiert und in welche Zeit auch direkt hinein und zu wem hat der Herr Jesus erst einmal gesprochen, bevor wir es dann auf uns, auf unser Leben übertragen dürfen und auch übertragen sollen. Und wenn wir dann wirklich so vorgehen würden, dann werden wir wirklich feststellen, ihr müsst das einfach mal prüfen, dann werden wir feststellen, dass Dinge, denen wir sonst wenig Beachtung geschenkt haben oder die wir praktisch überlesen haben, vielleicht jahrelang, die werden plötzlich ganz, ganz wichtig und führen uns zu einer tiefen Erkenntnis. Deswegen vorher lesen, nachher lesen und sehen, zu wem hat der Herr Jesus das zuerst gesagt und auch in welche Situation hinein hat er es gesprochen. Nun, beim Nachdenken über den Gesamtzusammenhang von Kapitel 14, Vers 1, erschrecket nicht, glaubet an Gott und glaubt an mich, da stellt sich doch auch die Frage, wie es denn sein kann, dass der Herr Jesus seine Jünger wirklich so ganz klar ihnen sagte, erschrecket nicht. Wir sehen daran, er wusste, es werden Zeiten und Situationen kommen, wo sie zutiefst erschreckt sein würden, wo sie zutiefst in Panik geraten würden, wo sie wirklich dabei waren, dass man sagen könnte, ja, wo ist denn nun da ihr Glauben und ihr Vertrauen? Und der Herr Jesus wusste das. Und deswegen hat er schon vorher gesagt, ihr habt es nicht nötig zu erschrecken, das heißt, die Nerven zu verlieren, weil ich da bin, weil ich in eurer Nähe bin, weil ich für euch sorgen würde, weil ich Gott bin, weil mir gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und schaut mal, wenn wir jetzt sehen, er sagt zu den Jüngern, er wusste, was kommt, erschrecket nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, weil, was ich gerade sagte, dann hat er das zu den Jüngern, dann hat er das erstmal zu den Aposteln gesagt. Aber jetzt schlagen wir die Brücke zu uns und sagen, schaut mal, der Herr weiß, auch du, ihr als Gemeinde, aber auch du persönlich, es wird Situationen kommen, wo du erschrecken wirst, wo du dabei bist, zurückzuweichen. Aber er sagt, du hast das nicht nötig. Du hast es nicht nötig, weil ich bei dir bin. Und dann kommt es wieder, ich bin der allmächtige Gott. Ich stehe an deiner Seite. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und du musst nicht erschrecken und zurückweichen. Du hast das nicht nötig, aber am Ende liegt es an dir und an deinem Glauben und deinem Vertrauen, ob du erschrecken wirst und zurückweichst oder ob du in der Gnade und Kraft, im Glauben und Vertrauen auf Christus die Sache anpackst. Nun, die Jünger hatten, wie gesagt, wenn ihr jetzt Kapitel 13 zum Beispiel liest, also das Kapitel davor, dann hatten sie ja das Problem, dass sie recht bekümmert waren und sie waren regelrecht aufgewühlt und dieses ganz offensichtlich aus guten Gründen. Wenn Menschen, die voller Sorgen sind, wenn sie sich tatsächlich selbst von ihren Sorgen, von ihren Nöten, von ihren Problemen befreien könnten, dann würden sie das ganz sicher tun. Da bin ich sicher. Warum also rät oder besser befiehlt der Herr Jesus Christus nun seinen Jüngern in ihrer Situation, die sie wirklich, wirklich sehr nervös gemacht hat, nicht zu erschrecken? Der Herr Jesus ist der beste Seelsorger aller Zeiten, ihr Lieben. Und wieder im Zusammenhang von Vers 1 finden wir die Erklärung, die uns hoffentlich besser verstehen hilft, welche Absicht der Herr mit seiner Aufforderung verbindet. Wenn wir das Wort Gottes im Zusammenhang betrachten, entdecken wir auch immer ganz besonders bedeutsame einzelne Dinge, die aus einer Sache herausstechen, die wirklich der Kernpunkt sind, um den es geht. In unserem Abschnitt gibt es auch ein wichtiges Beispiel dafür. Johannes hatte uns zuvor in Johannes 13, 21 mitgeteilt, das ist nur mal so ein ganz kleiner Ausschnitt. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Das Wort, was hier steht, dass er im Geist erschüttert war, das ist dasselbe Wort, was im Urtext steht, wie in unserem Vers 1. Das heißt, erschreckt nicht, das heißt, seid nicht erschüttert. Das ist dasselbe Wort, kommt aus demselben Begriff heraus. Und weil der Herr Jesus selbst erschüttert und erschrocken gewesen ist in einer bestimmten Situation, sagt er seinen Jüngern, sie sollten nicht erschrecken. Er hat diese Situation für sie und auch für uns durchgemacht und hat sie siegreich überstanden. Wisst ihr, das ist der springende Punkt, in dem der Herr Jesus oder der Hebräerbrief uns vielmehr mitteilt, Der Herr kann sich in jede Situation, in der es drunter und drüber geht, er kann sich hineinversetzen und er kann nicht nur einen falschen Frieden, eine falsche Besonnenheit schaffen, nein, sondern er kann euch die Sicherheit geben, die ihr braucht, damit ihr nicht erschreckt, ohnmächtig zurückweicht, weil er in allem wie wir, in ähnlicher Weise versucht worden ist, die Dinge durchgemacht hat, aber ohne Sünde. Er hat sie gemeistert im Glauben und Vertrauen mit seinem Vater, in der Gemeinschaft mit seinem Vater, aus der Kraft heraus hat er es gemeistert. Und dasselbe hat er den Aposteln gesagt und das gilt für dich und für mich. Wir haben es nicht nötig, erschrocken, erschüttert zu sein, weil wir den an unserer Seite haben, der alles durchschritten hat, der alles durchgemacht hat und siegreich am Ende geblieben ist. Und wir sind seines Sieges teilhaftig. Nun, wenn der Herr Jesus hier allerdings, sehen wir, selbst für einen kurzen Moment erschüttert war, dann könnten Menschen doch sagen, ja, da soll er sich doch erstmal selbst predigen, nicht zu erschrecken, er war ja selbst erschüttert. Oder Bibelkritiker würden hier vielleicht einwenden, Arzt, heile dich doch einfach erstmal selbst. Aber der Herr verfolgt einen ganz anderen Hintergrund. Der Herr führt uns vielmehr zu einem Kernpunkt des Evangeliums. Weil der Herr Jesus selbst erschüttert war, brauchten die Jünger damals und wir heute nicht mehr bekümmert und erschrocken zu sein. Ich habe das gesagt. Er hat es durchgemacht und überwunden. Das, was seine Bedrängnis verursachte, nämlich dass er verraten, dass er verhaftet, dass er geschmäht wurde, er wurde von allen verlassen und am Ende wurde er gekreuzigt. Versteht ihr? Darum, das war ihm vor Augen und da war er für einen Moment bekümmert, wie ihm das alles vor Augen war. Und da haben wir doch sicherlich Verständnis dafür, wenn wir sehen, verraten, verhaftet, geschmäht, verlassen und gekreuzigt zu werden und dennoch völlig unschuldig. Wir sehen das ja auch, als der Herr Jesus in Gethsemane ist. Das hat ihn schon beschäftigt. Er wusste, wie schrecklich, wie qualvoll, wie schmerzlich das sein würde. Und er kniet dort und sagt, Vater, wenn es möglich ist, wir würden vielleicht sagen, wenn es irgendeinen Weg gibt, dann verschone mich, dann lass da eine andere Möglichkeit entstehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und dann wurde dem Herrn Jesus wieder klar, es gibt keinen anderen Weg, dich und mich zu retten, als durch diesen Weg bis hin ans Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg. Und wisst ihr, ihr Lieben, der Herr Jesus hatte, wenn wir das also sehen, hat es durchstanden und er hat es siegreich bestanden. Und er hat es ja getan, weil er unsere Schuld, unsere Sünde da an das Kreuz getragen hat. Denn nach Römer 6,23 wissen wir ja, dass die Sünde des Menschen am Ende als Lohn die ewige Verdammnis hat, den Tod und die ewige Verdammnis. Und weil der Herr Jesus uns davor bewahren will, darum ist er diesen Weg gegangen. Aber noch einmal, da er weiß, wie es ist, auf Schrecklichste bedrängt zu werden, kann er als Ganzes mit uns mitfühlen. Er kann sich in uns hineinversetzen wie kein anderer. Und in ihm können dann auch unsere verzagten Herzen wieder Freude finden, selbst wenn wir einmal zutiefst erschrocken sind. Nun, die Stärke des Ratschlags, den der Herr Jesus Christus den Jüngern gibt und den er somit auch uns gibt, liegt in der Art und Weise, wie er erklärt, weshalb und wie die Herzen seiner Jünger und wahrhaftigen Kinder Gottes nicht zu erschrecken brauchen. Es gibt zwar Gründe, warum ihre Herzen erschraken, aber es gibt noch weitaus bedeutendere Gründe, warum sie sich nicht beunruhigen lassen mussten. Im weiteren Gesprächsverlauf wird er dieses noch näher erläutern, indem er vielmehr auf die Fragen von zwei besonders beunruhigten Jüngern eingeht. Und was ist also der Rat unseres Herrn Jesus für ein beunruhigtes Herz? für ein wirklich beunruhigtes Herz, für ein Erschüttertsein. Und wir reden hier nicht nur von belanglosen Verstimmungen, sondern der Herr Jesus redet hier von echten Turbulenzen im Leben von Menschen, die jemanden aus der Bahn werfen können. Der Herr war im Geist, wir könnten sagen, aufgewühlt, und nun sind auch die Jünger zutiefst aufgewühlt. Für sie bricht scheinbar eine Welt zusammen. Sie fühlen sich überfordert und haben die Kontrolle über die Situation verloren. Wie ist es unter diesen Umständen nur möglich, ein unbesorgtes Herz zu haben? Und wenn wir diese Aufforderung auf uns anwenden, ist es für ein wahrhaftiges Kind Gottes auch heute möglich, eine Gelassenheit zu haben, wenn um uns herum die Dinge wie ein Kartenhäuschen zusammenbrechen? Was ist denn das Problem, wenn das Herz beunruhigt ist? Ist es nicht das Folgende? Die Umstände, die uns bedrohen, scheinen größer und stärker zu sein, als dass wir sie mit all unseren menschlichen Möglichkeiten bewältigen könnten. Ist das nicht der Ursprung? Wir gleichen hier einmal mehr den Jüngern auf dem See Genezareth, die mit ihrem Boot in einen plötzlichen und unerwarteten Sturm geraten sind. Und unsere Fähigkeiten und Erfahrungen reichen nicht aus, um angemessen mit der Situation umzugehen. Und genauso war es auch mit den Jüngern damals. Der Herr war bei ihnen. Und dennoch verließen sie sich auf ihre Möglichkeiten und das, was vor Augen war. Und das hat sie wirklich umgehauen. Ihr kennt ja die Situation. Hast du auch schon einmal gedacht, dass es damals auf dem See Genezareth auch nicht gerade dann, ich würde mal sagen, sensibel von unserem Herrn gewesen ist, seine Jünger zu fragen, was seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr solche Angst? Die wären bald abgesoffen. Also das war ja nicht nur, dass da ein bisschen Wasser ins Boot geschaukelt ist, sondern die wären kürzlich vom Absaufen. Und dann sagt er tatsächlich, warum seid ihr so furchtsam? Wir können auch hier wieder sagen, erschreckt nicht, kommt nicht aus der Fassung, verliert nicht die Nerven. War das nicht ein bisschen unsensibel vor ihm? Aber der Herr Jesus diagnostiziert dabei auf behutsame Weise ihr eigentliches Problem. Er fragt nämlich weiter, wie, habt ihr keinen Glauben? Na, könnt ihr lesen, Markus 4, Vers 40. Habt ihr keinen Glauben, kein Vertrauen? Mit anderen Worten, im Boot standen ihnen sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung, aber keine menschlichen, sondern ihnen stand alles zur Verfügung in dem Herrn Jesus, denn er war bei ihnen. Er war bei ihnen, er schlief seelenruhig im Boot. Und sie rütteln ihn und sagen, Herr, wach auf, wir saufen ab, wir ertrinken. Und dann sagt er, wie, habt ihr keinen Glauben? Versteht ihr? Und dann bedrohte er den Wind und das Meer. Und es trat eine Totenstille ein. Und dann sagten sie, wer ist dieser, dass ihm sogar der Wind und die Wellen gehorsam sind? Deswegen auch, versteht ihr die Frage, Philippo, so lange bin ich schon bei dir und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Wir glauben an den, dem auch die Naturgewalten untertan sind. Und dann lass dich auch fragen in deiner Situation, wie, hast du keinen Glauben? Hast du keinen Vertrauen, dass Gott Möglichkeiten hat zu verändern? Das musst du dich wirklich fragen. Glaubst du das? Hat Gott Möglichkeiten oder nicht? Und wenn er sie hat, dann vertrau ihm auch. Stell dir einmal vor, du steigst in ein Flugzeug, das Gepäck wird in den Frachtraum geladen, im Allgemeinen so ungefähr 20 Kilo pro Gepäckstück und dann bei ca. 200 Passagieren, das macht schon ganz schön Zusatzgewicht aus. Die Passagiere kommen natürlich auch an Bord, da gibt es dann sehr schlanke, andere haben ein paar Fündchen mehr drauf, da kommt reichlich Gewicht auch wieder dazu. Natürlich das Eigengewicht des Flugzeuges und dann schaut man aus dem Fenster und man sieht die riesigen Triebwerke. Aber hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, warum dieses Flugzeug jetzt Schub kriegt und abhebt? Es ist also nicht so, dass man leichter wäre oder dass das Flugzeug jetzt leichter wäre als die Luft Oder auch, dass das Gesetz der Schwerkraft hier seine Gültigkeit verloren hätte. Das ist natürlich nicht so. Sondern es liegt daran, dass die Gesetze der Aerodynamik zum Tragen kommen. Auftrieb und Schubkraft überwinden Gewicht und Widerstand. Das ist das einfache Geheimnis. Und sagt einer, okay, was habe ich jetzt mit Physik zu tun? Was bringt das für uns? Das will ich euch sagen. Für uns, ihr Lieben, gilt Ähnliches, wenn wir wirklich von Herzen an Gott glauben. Auf uns lasten zum Teil Prüfungen und Schwierigkeiten, Unsicherheiten und tiefgehender Kummer. Ja, wirklich, tiefgehender Kummer. Das Christsein macht uns deswegen nicht immun gegen solche Beschwernisse im Leben. Aber ein anderes Gesetz kommt für wahrhaftige Kinder Gottes zum Tragen. In unserem Herrn Jesus haben wir alle Möglichkeiten, um alles, wirklich alles mit seiner Kraft und seinem Beistand zu überwinden. Bei uns kommt jetzt nicht die Aerodynamik zum Tragen, so windschnittig sind wir, glaube ich, alle nicht, aber bei uns kommt in Frage, glaube ich an den Herrn Jesus, vertraue ich, erschrecke ich nicht, gerate ich in Panik, weiche ich zurück oder sage ich, nein, der Herr hat eine Lösung. Und er hat eine Lösung. Ja. Er hat eine Lösung. Schaut mal, und wir sehen Römer 8, 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und wer ist das? Jesus Christus. Die Zurechtweisung des Herrn für die Jünger bedeutet ihr nicht etwa, ihr törichten Jünger, als erfahrene Fischer hättet ihr doch auf eure Erfahrung vertrauen können. Nein, sondern er wollte ihnen etwas ganz anderes sagen. Ihr hattet doch mich, den Allmächtigen, den Sohn Gottes, mit im Boot. Den Schöpfer des ganzen Universums, aber eben auch den Schöpfer des Sees Genezareth. Den Herrscher über Wind und Wellen. Ich war doch bei euch. Warum seid ihr also völlig durchgedreht? Das hatten sie nicht nötig. Ihre Umstände, das heißt das, was sie so sahen und wovor sie sich so fürchten, wovor sie erschraken, machte sie blind für das, was für sie im Boot mit war, nämlich für den Herrn Jesus und für seine Allmacht. Und versteht ihr auch wir, wenn wir nur auf unser Problem fixiert bleiben und sagen, hier gehen jetzt alle Lichter aus, dann werden wir blind für unseren Herrn und für seine Möglichkeiten. Und deswegen sagt der Herr Jesus, erschrecket nicht, werdet nicht blind für meine Möglichkeiten. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Die Umstände brachten sie dazu, blind zu werden. Statt von Glauben erfüllt zu sein, waren sie voller unkontrollierter Angst. Und wisst ihr, ihr Lieben, nur allzu oft denken wir, dass der Glaube nur etwas Passives sei. Vielleicht darum, weil wir davon sprechen, wir haben ja den Herrn Jesus aufgenommen und jetzt macht er ja alles. Das ist einfach ein Irrtum. Der Glaube hat auch viele aktive Dinge. Und deswegen in der Bibel lesen wir sehr häufig, vom tätigen Glauben, das heißt vom Ausüben des Glaubens, vom Festhalten an den Verheißungen Gottes, indem wir unseren Blick auf Christus ausrichten und auf alles, was er ist. Schaut mal, Hebräer 12, 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist ein gewaltiger Vers, ihr Lieben. Das ist ein ganz, ganz gewaltiger Vers. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns, nicht nur in der Schrift, auch um uns herum. Wir müssen es nur noch wahrnehmen, die Macht und die Kraft unseres Herrn erlebt haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder Zeugnis ablegen von dem, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Beherzige also immer wieder tief in deinem Herzen den Rat, den der Herr Jesus den Jüngern damals, aber nun auch uns heute in Vers 1 unseres Textes gegeben hat. Glaubt an Gott, glaubt an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Euer Herz erschrecke nicht. Erstens, weil Gott eure vollkommene Sicherheit ist. Schaut mal, Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dorthin und er ist in Sicherheit. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte, das heißt nicht der menschlich gerecht ist, sondern der in Christus, durch den Glauben an Christus gerecht geworden ist, der läuft dorthin und er ist in Sicherheit. Aber die Frage ist, läufst du denn auch immer dahin oder wo läufst du hin? Ich weiß nicht, wo du hinläufst. Ich kann dir nur sagen, wenn du erschreckst und zurückweichst, wenn deine Angst unkontrollierbar wird, dann bist du zum falschen Platz gelaufen. Versteht ihr, beim Christsein geht es nicht darum, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm und das wird schon wieder. Es gibt ja Schlimmeres. Nein, darum geht es nicht. Der Herr weiß sehr wohl, dass das sehr schlimm ist, was in deinem und in meinem Leben manchmal passiert. Aber er sagt, komm zu mir, lauf zur richtigen Stelle und du bist in Sicherheit. Das ist das, was er uns sagt. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in den Nöten. Brauchst du noch mehr? Man sagt zum Beispiel von Martin Luther, dass er des Öfteren zu seinem Freund Melanchthon gesagt haben soll, wenn sie entmutigt waren, komm Philipp, lass uns Psalm 46 lesen und singen. Ja? Ist wirklich eine Sache. Und stehst du auch da, wenn du wirklich betrübt bist, wenn du wirklich durchgeschüttelt wirst von Angst, Sorgen und Problemen, ruf doch einen Bruder an, ruf doch eine Schwester an. Triff dich mit ihm oder mit ihr. Schaut euch gemeinsam Psalm 46 an oder auch die Sprüche. Betet gemeinsam über die Sache. Ihr braucht nicht zurückweichen und zu erschrecken. Ihr habt das nicht nötig. Damals, die Apostel hatten es nicht nötig und du und ich, wir haben es auch nicht nötig. Glaubt an Gott, glaubt an Christus, rennt in seine Gemeinschaft und ihr werdet beschützt und beschirmt. Die Worte unseres Herrn an die Jünger enthalten sogar auch eine Logik. Der Mensch ist ja immer auf Logik ausgelegt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Gott wird ihre Zuflucht sein. Das wussten die Apostel schon aus dem Alten Testament. Aus dem Psalmen wie hier, das kannten sie ja auch damals schon. Und das kannten sie von Kindesbeinen an. Nun sind sie aber seit 3 Jahren mit ihrem Herrn und Erlöser in der Lehre und in der Nachfolge. Und sie haben allen Grund, ihm ebenfalls zu vertrauen und ihre Sicherheit in ihm zu finden. Sie haben seine mächtigen Taten gesehen, die ihn als den verheißenen Messias ausgewiesen und auch bewiesen haben. Sie haben gehört, wie er von seiner einzigartigen Beziehung zu seinem Vater im Himmel sprach, so wie er nach Johannes 13, Vers 6 in die Welt gekommen ist, um sie zu retten. So verlässt er sie, er verlässt die Welt, um ihnen damals, den Jüngern und uns heute in der Gegenwart des Vaters, eine Stätte zu bereiten. Versteht ihr, der Herr Jesus hat gesagt, das hat sie ja auch so ein bisschen durcheinander gebracht. Ich gehe jetzt weg. Panik, Erschrecken. Ich gehe jetzt weg, er lässt uns allein. Und er sagt, nein, ich lasse euch nicht allein. Wir sehen das hier. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also erst einmal, ihr Lieben, schaut mal. Hier ist das Siegel. Wir werden sein, wo er ist. Wir werden nicht irgendwo sein, irgendwie so ein Mensch von menschlicher Fantasie gemalter Ort. Wir werden sein, wo der Herr Jesus ist. Wir werden in seiner Gegenwart, in der Herrlichkeit sein. Hier gibt er uns den Beweis. Hier gibt er uns seine feste Zusage, dass das so ist. Und jetzt geht er hin und sagt, ich bereite euch eine Stätte. Versteht ihr, mein kindlicher Glaube oder mein menschlicher Verstand sagt, stellt euch mal vor, es ist jetzt jemand, der für euch eine Wohnung gefunden hat und der renoviert sie jetzt aufs Feinste, dass wenn ihr hinkommt, auch alles schick ist. So ganz vorsichtig, ja, Herr möge mir verzeihen, das hat der Herr Jesus getan. Er geht jetzt hin und besorgt uns, richtet für uns die Wohnstätte ein. Und das heißt, wenn du hier die Äuglein schließt, gibst den Löffel ab, dann ist für dich ein Platz bereit. Freust du dich darüber? Gib dir das Kraft, Stärke. Du brauchst nicht zurückweichen und du brauchst auch nicht zu verzagen. Auf dich wartet eine herrliche, eine wunderbare Zukunft. Egal, was da jetzt auch kommt. Versteht ihr? Und dann an anderer Stelle auch sagte er ja, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der euch in meinem Namen alles sagen wird, was ihr braucht, um in der Spur zu bleiben, um gefestigt zu sein, um sicher das Ziel zu erreichen. Den Tröster, der euch an alle Wahrheit leiten wird. Der Herr Jesus ist so fürsorglich, ihr Lieben. Und dann wollen wir besonders auch auf die kraftvolle Logik, ich habe das angesprochen, unseres Herrn achten. Sein Handeln, ich werde euch jetzt leiblich verlassen. Dann seine Erklärung, ich gehe hin, um euch eine Stätte im Hause meines Vaters zu bereiten. Und dann die Schlussfolgerung, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich sende euch den Geist der Wahrheit, der euch in allem klar leiten wird und euch auch das Verständnis schenken wird. Aber dann noch einmal, und ich komme, der Herr Jesus ist sogar höflich, ihr Lieben, der sagt nicht einfach nur, seht zu, wie ihr da hochkommt, er kommt zurück in der Schechina, er kommt zurück und holt uns zu sich, er holt uns ab. Versteht ihr bei der Entrückung? Er holt uns ab, oder ihr müsst euch vorstellen, wenn er jetzt entschieden hat, euer Leben soll vorher vollendet werden, dann sendet er seine Engel oder vielleicht, ich weiß es nicht, holt der Herr Jesus uns auch selber ab, um uns dahin zu geleiten. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Also ihr braucht keine Angst zu haben, euch nicht zu fürchten, nicht in Sorgen, Probleme und Nöte zu ertrinken. Glaubt an Gott und glaubt an Christus. Erkennen wir die Logik? Wer der Herr Jesus ist und was er tut, ist die Grundlage auch für die Heilslehre, wie sein Werk in rettender Weise auf unser Leben angewandt wird. Und ich denke, es ist von so außerordentlich großer Wichtigkeit, diesen Aspekt zu betonen. Die Kraft des Glaubens liegt nicht in uns selbst oder einfach nur im Glauben an ein höheres Wesen, sondern ist gebunden an die Person Jesu Christi und an der Botschaft an die Botschaft seines Wortes, seines Evangeliums. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und selbst ein schwacher Glaube, wenn er aber vom Herzen her auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist, dann langt es, ist ja die Frage, was ist schwacher Glaube, was ist starker Glaube? Ja? Das ist nochmal eine Predigt für sich. Aber wir wissen ja, dass wir Menschen hatten, die auch in der Schrift einen starken Glauben bewiesen haben und welche, wo wir eher sagen, na, das war ein zerbrechlicher Glaube. Aber wichtig ist, wenn dieser Glaube auf der Grundlage des Opfers Christi vom Kreuz und der Annahme seines Opfers echt war, dann haben sie alle das Ziel erreicht. Und sie werden alle diese Wohnung erreichen. Welch eine Geduld und Gelassenheit zeigt uns der Heiland immer wieder, wenn wir die Schrift sehen, in der Gesamtaussage, was Nöte, Probleme, Sorgen und Ängste betrifft. Seine Liebe zu seinen Jüngern damals und selbstverständlich auch zu uns heute ist dermaßen groß, dass er sich ganz offensichtlich mehr Gedanken um die Lasten der Jünger damals machte, als um seine eigenen. Das ist der Grund, warum die Jünger damals und wir heute mit ihnen ihm uneingeschränkt und absolut vorbehaltlos vertrauen können. Der Herr macht sich Sorgen um uns, versteht ihr? Er sorgt sich um uns und sorgt für uns. Wir haben das nicht nötig, dabei kaputt zu gehen. Und deswegen, der Herr Jesus spricht hier in Matthäus 28, Vers 18 noch einmal. Und der Herr Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und das sagt er uns auch heute, in dieser Zeit, in der wir uns bewegen. wo wir, wenn wir die Zeitung aufschlagen, tropft das Blut schon raus. Wenn wir die Medien anschauen oder anhören, dann ist da eigentlich nichts mehr, worüber wir uns noch freuen können oder wo wir sagen können, oh, das ist ja eine freudige Nachricht. Da gibt es kaum mehr etwas. Aber wir dürfen sehen. Und der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auch auf der Erde. Das heißt, da, wo ihr euch befindet, da, wo die Zustände manchmal wirklich so sind, dass ihr erschrecken könntet und auch zurückweichen könntet, aber er sagt, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und mir ist gegeben alle Gewalt, gegeben im Himmel und auch auf der Erde. Und auch über deinem kleinen Leben. Du kommst dir manchmal vielleicht so klein, so unbedeutend vor. Aber für den Herrn Jesus bist du wichtig. Du bist für ihn etwas ganz Kostbares. Und er nimmt sich deiner und deiner Sorgen gerne und persönlich an. Aber wichtig ist, dass du damit auch an die richtige Stelle läufst. Und das ist auch kein billiger Trost, um zu sagen, ja, so ein Zweckoptimismus, ich sagte das vorhin schon. Es ist eine Tatsache. Der Gerechte läuft zu seinem Herrn und Heiland und er wird dort beschirmt. Und Gott schafft eine Möglichkeit, die du ertragen kannst und die ihn ehrt. Vertraue auf Gott und vertraut auf den Herrn Jesus und erschrecket nicht. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir loben dich und wir preisen dich, Herr. Und wir beten dich an, den Vater und den Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist. O Herr, wie kostbar ist doch dein Wort und deine Botschaft, dass du weißt, Herr, dass es in unserem persönlichen Leben, aber auch in der gesamten Zeit, in der wir uns bewegen, dass es dunkel ist, Herr, und dass es da immer wieder neu auch Situationen gibt, wo wir erschrecken, wo wir zurückweichen wollen, Herr. Aber du hast uns doch deutlich gesagt und erklärt, Herr Jesus, warum wir das nicht nötig haben, sondern wir sollen glauben. Wir sollen glauben an dich, wir sollen glauben an den Vater im Himmel und dass ihr in der Einheit des Heiligen Geistes alles unter Kontrolle habt, die Dinge der Welt, aber auch die Dinge unseres persönlichen Lebens. Danke, Herr Jesus Christus, dass du treu bist und dass du für uns sorgst. Und dass wir mit dir, Herr, sicher das Ziel erreichen werden, wo eine herrliche Behausung auf uns bereits wartet. O Herr, wir danken dir dafür und preisen dich auch für alle, die bereits im Glauben an dich dieses herrliche Ziel erreichen durften. Amen.